Es folgt Werbung.
Hast du schon mal darüber nachgedacht, den Einstieg in den Versicherungsvertrieb zu wagen? Aber Themen wie Selbstständigkeit, Provisionsdruck und Kaltakquise schrecken dich ab? Dann höre jetzt bitte gut zu. Wir, die Signal Iduna, suchen Salespartner für unseren neuen Remote-Vertrieb in München. Du bekommst von uns ein unbefristetes Angestelltenverhältnis, ein festes Einkommen und zusätzlich die Chance auf eine attraktive Bonuszahlung. In unserem modernen Büro wartet ein dynamisches Team auf dich, das dich mit vollen Kräften bei deiner Einarbeitung unterstützt. Zu guter Letzt bekommst du bei uns die Weiterbildung zum IHK-Versicherungsfachmann bzw. Fachfrau ermöglicht. Flexible Arbeitszeiten sowie die klassischen Benefits sind für uns eine Selbstverständlichkeit. Für uns ist es sehr wichtig, dass du wirklich hervorragend Deutsch sprichst. Alles Weitere finden wir bei unserem persönlichen Kennenlernen gemeinsam raus. Zu schön, um wahr zu sein? Dann melde dich und finde es heraus.
Werbung Ende. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich wieder einmal Markus Beuter, Powerlifter, Buchautor und persönlich ein guter Freund. Ich wünsche euch spannende Unterhaltung mit einer neuen Episode mit Markus Beuter. Ja, herzlich willkommen zurück zu Stronger Than You Podcast. Heute habe ich am Mikro meinen Freund, Autor und erfolgreichen Powerlifter von Beruf Pädagoge. Guten Abend, Markus Beuter.
Ja, fantastisch, mit Olaf the Boss einen Podcast aufnehmen an einem Dienstagabend. Gar nicht unsere Zeit, ne? Wir haben
nee,
eigentlich immer den
nicht.
Sonntagmorgen für uns
Ja.
abonniert, aber Dienstagabend Talkie Time mit Olaf, ja, auch cool, auch cool. Freut mich auch.
Ja, wer also heute auf Glocken im Hintergrund, Glockengeläut hofft am Sonntagmorgen, das hat er nicht. Ja, vielleicht zur Abendstunde kommt noch mal eine Runde, aber die müssen wir heute ausblenden. Aber wir überlegen uns, vielleicht schneiden wir es im Nachhinein noch rein, die Glocken, damit es sich nicht ändert, das gewohnte Setup. Ich habe nicht nachgeguckt, aber das dürfte hier so ganz langsam an die 20. Episode mit uns rangehen, Markus.
In meinem wilden Zettel, wo ich immer wieder mal was notiere, da steht bei mir 22 für diese Folge.
22,
Ja.
Wahnsinn, 22. Also neben Holger Guck bist du derjenige, der am meisten im Podcast war, ja. Und da kommt dann nur noch ansatzweise die Christina Brunauer ran, die an der Stelle von hier gegrüßt sei. Ja, also schon, das ist schon mal eine Benchmark. Das ist eine Kontinuität, die es heute nicht mehr so gibt. Na? Da könnte man jetzt einen extra Podcast über die alten Werte machen, aber das heben wir uns auf. Ja? Ja.
Das ist immer für die saure Gurkenzeit aufheben, ja,
Genau,
das
das, wenn
stimmt.
wir wirklich nichts mehr zu erzählen haben. Aber Markus, als allen unter Nägeln brennt es zu wissen, wie lief dein Wettkampf? Wie ging's? Erzähl, komm, hau raus die Sachen.
Ja, das ist auch tatsächlich das, wo ich jetzt echt ein bisschen talky und Bock drauf habe. Das war ja am 27. Juli. Ich weiß nicht mehr, wann die letzte Folge rausging. Ich glaube, die war dann so kurz vorm Wettkampf. Ich glaube, wo wir recorded haben, war es noch so 2, 3 Wochen entfernt. Ja, lief gut. Also der alte Mann ist unverletzt geblieben. Der alte Mann hat den fünften von 13 Plätzen gemacht, was in einem starken Teilnehmerfeld für mich nach, was waren das jetzt, 6, 7 Jahre Wettkampfpause. Hey Mann, das war cool für mich. Ich war echt zufrieden. Ich hab bis auf einen Kreuzhebeversuch, wo ich ein bisschen ins Pendeln gekommen bin, habe ich alle Versuche gültig abgeliefert. Es stand nie zur Debatte, ob die Beuge auch tief genug war und ob die Pause auf der Bank anständig stattgefunden hat. Also es waren echt schöne Versuche und das war das, was ich auch mitnehmen wollte. Und mich hat es wieder gepackt, Olaf. Ich habe wieder Bock auf Wettkämpfe. Es ist echt wirklich, war geil. War eine geile Atmosphäre. Das waren super Leute. Ich werde vielleicht im Laufe des Podcasts auch noch ein bisschen Lobhudelei beim Veranstalter betreiben, weil du, das hat ein junger 20-jähriger Kerl hat es organisiert, namens Aaron Biebel. Der ist selber auch junger, aufstrebender Powerlifter, ist ein richtig starker Kerl. Aber sowas von zurückhaltend und demütig. Also der hat diesen riesen Event und der war wirklich geil. Also ich kenne Powerlifting-Veranstaltungen in der Regel mit Turnhallenatmosphäre. In der Regel. Und wer während der Story vielleicht ein paar Bilder gesehen hat, also das war halt wirklich, das war eine Kulturhalle in der schönen Stadt Isny. Und das war ein richtig schönes Ambiente. Die haben das richtig publikumswirksam umgesetzt. Das war im Eingangsbereich waren ein paar Hersteller und Sponsoren. Es war innen drin sphärisch belichtet. Es war Musik. Du konntest dir individuell vorher schon deine Titel wünschen, die dann, wenn du dann hochgehst auf die Plattform, dann auch gespielt werden. Also das war richtig professionell organisiert. Und das war ein junger Kerl mit 20, der da jetzt, glaube ich, richtig mitmischen wird in der ganzen Szene, was Organisation von solchen Wettkämpfen betrifft. Also konnt's echt nur mit einem ganz großen Lob absegnen. Richtig schön gelaufen. Tolle Athleten waren da, es war eine tolle Atmosphäre. Und da hast du halt auch wieder gemerkt, Olaf, weißt du, wenn du im Gym trainierst, also klar, bei mir ist es der Keller in erster Linie, aber Public-Gym-Atmosphäre, jeder trainiert mit Kopfhörern, jeder ist für sich in seiner kleinen Welt drin, ja, also no disrespect, aber es ist halt einfach so, jeder ist so der einzelne Krieger, geht ins Gym, trainiert seinen Scheiß runter, geht wieder nach Hause und da war es halt so, Warm-up-Bereich, hey, alle haben wir miteinander gesprochen. Eine Minute vorher kannten wir uns nicht, sofort war es richtig Talky, du bist sofort mit den Leuten warm geworden. Alle hatten richtig Bock drauf. Ich war natürlich mit 41, war ein bisschen einer von den Oldies. Aber ist mehr oder weniger gar nicht aufgefallen. Ab und zu am Humor hast du gemerkt, ah ja, okay, Jungs, ich bin halt doch 20 Jahre älter als ihr. Ihr findet echt komische Sachen lustig. Aber es hat einfach nur Spaß und Freude bereitet. Es war schön organisiert. Es war eine riesige Sportlichkeit. War auch insgesamt zu spüren. Jeder ist angefeuert worden. Und ja, schöne Versuche gemacht, hab ein paar gute Fotos, hab so ein Medienpaket noch dazu gebucht gehabt von dem Mitveranstalter. Da hast du dann halt einfach auch noch so einen schönen Erinnerungswert. Vorbei die Zeiten, wenn dein Kumpel mit dem Handy irgendwelche verwackelten Aufnahmen von dir machen muss oder so. Schön, buch so ein Paket dazu, das kostet dann halt einfach nochmal ein paar Euros. Aber hey, wie oft gehst du auf irgendwelche Wettkämpfe, wenn du so ein Angebot hast für sowas? Immer mitnehmen, Leute, immer mitnehmen.
Ja, das sind Sachen fürs Leben. Man weiß, wann du es nochmal machst oder ob du es überhaupt nochmal machst. Ja, das ist immer so, sage ich auch bei den Bodybuilding-Wettkämpfen. Na, da bucht diese Sachen, auch wenn es kostet, aber das sind gute Erinnerungen. Ja. Ja, also was wir natürlich auch wissen wollen, Markus, du hast uns bisher noch dein Kraft-3-Kampf-Ergebnis unterschlagen.
Ja, Das soll natürlich amtlich noch nachgeholt werden. Man kann mich sogar mittlerweile bei openpowerlifting.org kann man mich sogar nachschauen. Das ist sogar geführt gewesen, die Veranstaltung. Und ja, der Markus, der ist mit 41 Jahren angetreten. Waage war 79,9. Leute, ich war noch nie so leicht. Ne? Klar, ich habe Tag davor war einwiegen, das heißt 19 Uhr am Vortag war einwiegen, tags drauf hat dann der Wettkampf stattgefunden. Ich war so gegen 14 Uhr in meiner Gruppe dran, also hatte natürlich genug Zeit, den Wasserhaushalt wieder aufzutanken und Elektrolyte rein und so weiter. Das hat Sinn gemacht, dann habe ich wahrscheinlich wieder 84 gehabt, als der Wettkampf losging. Ja, die Kniebeuge, stärkster Versuch waren 207,5, das war auch der dritte Versuch, der war absolut makellos, war wirklich schön, war noch ein bisschen Luft nach oben, das ist das, was ich wollte. Ich wollte keine Grinder abliefern, keine Versuche, Hauptsache irgendwie noch in die Wertung reinkriegen, das Ganze vielleicht mit 2:1, nein, es waren schöne Versuche mit Luft nach oben, 207,5 in der Beuge, 155 auf der Bank, auch noch smooth gewesen, Luft nach oben. Der bisschen der Absacker war bei mir tatsächlich das Kreuzheben, da hätte ich ein bisschen mit mehr erwartet, aber da war schon der erste Versuch, bin ich ins Wanken geraten und dann waren es am Ende noch 220, weil ich dann den zweiten Versuch einfach nochmal wiederholt habe und nicht gesteigert habe. Gemäß meiner Vorbereitung hätte ich so mit 230, 235 plus gerechnet, aber hey, das ist jetzt halt auch am Ende noch so ein bisschen rumgejammere. Bin total zufrieden, dann war das ein Tut. Ja, man hört sie. Vielleicht kann die Technik sie noch rausschneiden. Wenn nicht, dann ja, seid ihr jetzt Zeuge geworden. Ja. Und total hatte ich dann insgesamt von, da haben wir uns auch im Kopf und Kragen geredet, ich vor allem im letzten Podcast, weil das Problem ist, ich kann ja ganz schlecht Kopf rechnen, deswegen bin ich auch Deutsch- und Englischlehrer und habe mich dann irgendwie hinreißen lassen, als du dann die Zahl 600 ausgespuckt hast für ein Total. Und ich dachte, ja, 600 der Total auf jeden Fall. Waren dann 582,5 und dafür gab es dann 391 Wilks oder 401 Dots. Das ist noch so eine nerdige Angabe dazu, interessiert meistens keinen. Und ja, für mich echt gut. Und was das Coole war, Olaf, und das ist eigentlich, da hatte ich nicht damit gerechnet, mit Platz 5 habe ich mir noch eine Qualifikation geholt für eine Folgeveranstaltung im März in Rottweil im Schwarzwald, die Fitness Store Classic. Das ist ein komplettes Sportwochenende. Dort findet Powerlifting im großen Stil statt. Es findet olympisches Gewichtheben statt. Ich weiß nicht, ob sie auch noch was mit Bodybuilding machen, aber es ist vorrangig Powerlifting und auch ein bisschen noch olympisches Gewichtheben angegliedert. Und es ist eine echt internationale Veranstaltung. Also wer mal bei Fitness Store Classic auf Instagram schaut, da siehst du aus den letzten 2 Jahren internationale Namen, die dort aufgetreten sind. Also unter anderem zum Beispiel auch die deutsche Denise Herber, wer sie kennt, stärkste Kreuzheberin all time. Und da bin ich echt mega stolz drauf. Das heißt, ich kann echt bei den großen Hunden mal mit auf die Veranstaltung gehen und mal gucken, wie weit ich mein Bein hochbekomme beim Pinkeln. Also wird richtig cool werden, da freue ich mich drauf.
Na, ja, aber
das heißt ist, Vorbereitung, ja?
Ja, also ich wollte nur mal sagen, das ist ja ein wahnsinnig starkes Ergebnis mit den 582,5.
Ja. Ja. Also sie waren safe, es waren keine Kampfversuche. Ich sehe da einfach noch ein bisschen die Luft nach oben. Und was mich freut bei dieser Veranstaltung im März dann bei diesem Powerlifting Meet, das ist innerhalb der GPU, der German Powerlifting Union. Und das gefällt mir. Die sind da nicht ganz so IPF, BVDK. Bei uns ist es halt, bei uns gibt es Single Ply und bei uns gibt es Raw und Classic Raw und maximal Kniestülpen. Nein, das ist cooles Powerlifting. Du kannst, wenn du Raw antrittst, dir trotzdem 2,5 Meter Wickelbandagen für die Knie gönnen. Olaf, da explodiert meine Kniebeuge. Das ist nochmal was ganz anderes. Mhm. Ja, deine Bank und dein Kreuzheben findet regulär statt, aber du kannst die Knie noch wickeln und das bringt einfach nochmal ich finde mega Sicherheit, das ist ein Verletzungsrisiko weniger. Und es bringt halt einfach nochmal die Zahlen auf ein ganz anderes Level. Klar, natürlich, jeder Competitor kann damit arbeiten. Das heißt, wenn du stärker wirst dadurch, werden die anderen natürlich auch stärker. Also das schießt dich jetzt nicht automatisch weiter nach vorne. Aber ich habe Bock drauf. Ich habe Bock drauf, weil mir hat an sich das Training mit Equipment eigentlich immer Spaß bereitet. Nur die Anzüge, die waren halt manchmal echt eine Qual. Aber gewickelte Kniebandagen fand ich schon immer mega geil. Und das heißt, meine Vorbereitung kann ich dann auf das hin aufbauen. Da bin ich echt gespannt. Ich meine, der Oberkörper muss es natürlich aushalten. Ne? Wenn deine Kniebeuge dadurch 30, 40 Kilo stärker wird, dann musst du das auch obenrum irgendwie aushalten können. Ne? Aber bin da ganz guter Dinge.
Ja, also klingt für mich erstmal nach einem hervorragenden Abschneiden. Das ist ein Ergebnis, mit dem man, denke ich, wirklich sehr, sehr gut leben kann. Glückwunsch auch nach so einer langen Wettkampfabstinenz. Muss immer auch sagen, die anderen sind jünger. Mal der Vollständigkeit halber, damit man eine Relation auch so ein bisschen kriegt, wo lag die Gesamtleistung im Kraft-3-Kampf vom ersten in deiner Gewichtsklasse?
Ja, der war natürlich outstanding. Also so einen Kerl habe ich schon längst nicht mehr kennengelernt. Erstplatzierter war Hakan Özkurt, der ist 26 Jahre alt, 80,4 Kilo und hey, what the fuck, der hat eine 285 Kilo Kniebeuge abgeliefert, 175 Kilo Bankdrücken. Und Kreuzheben sind es nur 305 geworden, aber ich habe noch nie jemanden so grinden sehen. Also sein Kreuzhebeversuch mit 305 Kilo, er hat dann noch 320 aufgelegt, die hat er dann definitiv verpasst. Aber die 305 bei 80 Kilo Körpergewicht, ich habe noch nie gesehen, wie jemand ungefähr 12 Sekunden plus zieht, bis das Ding oben war. Und er hatte schon auf Kniehöhe Nasenbluten bekommen. Und der hat einfach weitergezogen. Das war unglaublich. Das war unglaublich. Also der war outstanding. Und dann ziehst du dann aber den Sprung schon zum Zweitplatzierten. Da war die Kniebeuge dann nicht mehr 285, da war die Kniebeuge dann 235. Da geht's dann schon mal ein bisschen nach unten. Und der war aber auch 13 Kilo schwerer. Also wir sind gerankt worden in erster Linie nach Relativfaktor, aber es gab in dieser Federation, gibt's jetzt nicht die klassischen Gewichtsklassen wie beim BVDK mit hier 83er Klasse, 93er, 104er und so. Da werden alle in einen Topf reingeworfen. Deine Gruppe wird halt nach Leistung definiert, bist ein Fortgeschrittener oder bist ein Anfänger, dass die Scheibenstecker nicht unbedingt immer dann zwischen einem zum nächsten Versuch 50 Kilo Differenz haben. Aber es war generell ein sehr starkes Kreuzheberfeld, aber du siehst mit 285, da bist du natürlich wirklich outstanding. Dann pendelt sich's aber bei den Leuten, die um die 90 Kilo wiegen, pendelt sich's dann irgendwo so bei 230, 240 ein. Da ist es mit meiner 207,5 Kniebeuge, da ist es noch ein Sprung nach oben. Bank ist in Relation meine trotzdem relativ gut für so einen leichten Kerl. Also wie gesagt, 175, Nummer 1. 160 der Zweitplatzierte, 170 der Drittplatzierte, weil der nicht besonders stark gebeugt hat. Da bin ich mit meinen 155 eigentlich ganz okay. Aber alles, was halt Richtung... Ja, also in Relation bin ich da echt ganz gut dabei.
Ist ja fast doppeltes Körpergewicht. Also das ist gut. Ich rechne das so mal um. Was war die Gesamtleistung vom Erstplatzierten? Weil ich habe jetzt die Einzelsache...
Der hat ein Total von... Ja, der Erstplatzierte hat ein Total von 765.
Okay, gut, das ist eine Hausmarke. War der clean? Weil ich weiß, dass die Frage kommt, deswegen spekulieren wir mal.
Ich kann natürlich über einzelne Leute werde ich auch nichts sagen. Ich sage einfach nur mal, dieser gesamte Verband und auch dieses Meet ist nicht getestet. Es gibt natürlich ein Formblatt, was Anti-Doping betrifft, aber es wird nicht getestet. Auch das, wo ich mich jetzt dafür qualifiziert habe, wird nicht getestet. Findet dort einfach nicht statt. Aber hey, soll ich dir was sagen? Weißt du, was angenehm war? Hat keinen interessiert. Keiner hat mit einem missgünstigen Blick, wie ich das dann halt teilweise von BVDK-Veranstaltungen kenne, mit missgünstigen Blicken im Backstage-Bereich. Oh, klar, dass der so stark ist, der hat auch was genommen in der Off-Season. Weißt du, solche Diskussionen werden dort nicht geführt. Weil, hey, come on, entweder du akzeptierst es, dass hier nicht getestet wird, also sprich, dein Gegner oder der Vorsprung hat, ist drauf oder nicht drauf. Mein Gott, wenn du das nicht aushältst, dann gehst du bitte und holst irgendwo rum in Verbänden, wo getestet wird. Dann kannst du da irgendwie danach zum Referee rennen und sagen, da sollen die nochmal irgendwas machen. Aber hier bist du einfach ruhig. Entweder du bist stark oder bist nicht stark. Und ich fand es sehr, sehr angenehm. Ich sehe natürlich schon ein bisschen über den Tellerrand hinaus und habe so meine Tendenzen, wo ich sage, du guck mal hier der und guck mal der hier vielleicht nicht. Aber am Ende vom Tag war es mir auch total egal und ich fand es eine völlig angenehme, kameradschaftliche Atmosphäre und das war halt auch echt kein Thema. Ne? Klar, wer da jetzt natürlich als Newcomer vielleicht kam und vielleicht nicht mal weiß, wie man Steroide richtig schreibt, der und vielleicht ein bisschen arg naiv ist, ja, ein bisschen so ein Dummerle vom Land, der denkt vielleicht auch, oh mein Gott, wie stark, wie geisteskrank stark können Menschen sein. Vielleicht müsste man dem mal dann die Hand auf die Schulter legen und sagen, mein Freund, pass auf, es gibt noch ein paar Dinge zwischen Himmel und Erde, die weißt du noch nicht. Vielleicht sollte ich sie dir mal nahebringen, na, dass du jetzt hier nicht mit Depressionen nach Hause fährst, warum manche Leute wirklich so geisteskrank stark sind. Wobei ich aber auch andererseits denke, das war alles machbar, was ich hier sehe. Also wenn du diese Zahlen, die ich auf dem Wettkampf da gesehen habe, wenn ich das in Kontext setze zu dem, was international in der IPF los ist, wo du sagen kannst, da ist schon gewissenhaft getestet. Also da wird auch morgens mal, wenn du im Kader bist, morgens um 6 bei dir geklingelt und wenn du 3-mal verpasst hast, dann bist du raus aus dem Kader. Also da wird schon gut kontrolliert und das sehe ich auch in der 83er-Klasse, sehe ich Zahlen, die in die Richtung gehen und auch sogar darüber hinaus. Also es ist nicht unrealistisch, aber jetzt hast du halt gefragt, ich habe einen langen Monolog gehalten, um es abzukürzen, es war einfach es war wenig Druck bei der Veranstaltung. Wie gesagt, keine Missgunst, keine Spekulation. Du hast wirklich gemerkt, wie es die Leute einfach nicht interessiert, ob jetzt da irgendjemand on ist oder nicht. Und wie gesagt, wer dann halt hingeht als kleiner All-Time-Natural und sagt, ja, aber ich bin jetzt doch nicht so gut gewesen, weil die anderen haben alle Stoff genommen. Du, dann gehst du bitte einfach in Zukunft auf eine andere Veranstaltung. Dann machst du das einfach und jammerst hier nicht rum und dann hältst du das einfach aus oder nicht und gehst.
Du, ich sehe das, was das angeht, auch total leidenschaftslos, weil wenn ich mich dafür entscheide, zu einem nicht getesteten Verband zu gehen, dann nehme ich zwangsläufig in Kauf, dass da eben auch Leute hingehen, die was genommen haben. Das war damals bei mir bei der NPC so, vor einem Jahr, und in 10 Tagen wird es bei mir genauso sein. Ja.
Wollte es gerade sagen, du warst ja selber auf einer nicht getesteten Veranstaltung. Ich finde, das ist nochmal so ein extra Mittelfinger eigentlich.
Ja, und dass man es dort trotzdem mit einer soliden Platzierung schafft. Und jetzt gucken wir mal, wie es dann in 10 Tagen ist. Und das ist für mich jetzt auch weder eine Genugtuung nach oben oder unten. Ich mag immer den Satz zu sagen, ich habe mich noch nie besser gefühlt, nur weil jemand schlechter war als ich. Es ist einfach so an dem Tag.
Ja.
Und dann kann man sagen, ja, hey, ja, genau. ich bin da reingegangen, kann sein, dass ein paar Jungs da was nehmen oder wahrscheinlich ist es sogar sicher so, ist mir aber egal, weil ich wollte meinen Spaß haben. Ich meine, und wenn du da nochmal jetzt das als Intro nimmst, ja, dass es nicht getestet war, wenn wir gar nicht auf einzelne Sachen eingehen, aber dass es nicht getestet war und dann wirst du Fünfter in so einem Feld, dann ist das doch mehr als beachtlich und da kann man auch nochmal sagen, herzlichen Glückwunsch.
Ja, vielen Dank. Nehme ich gerne an. Ne? Habe ich gar kein Problem damit. Und ich denke, es ist jetzt wirklich der Auftakt für, ich komme jetzt nochmal so ein bisschen in meinen zweiten Frühling, glaube, was die Wettkämpfe betrifft. Ich habe ja schon ein bisschen beim letzten Mal so ein bisschen rumgejammert. Hier ein bisschen leichtes Tennisarm-Golfer-Syndrom, linken Arm gehabt. Hat komplett gehalten. Ich habe das in den Griff gekriegt bis zum Wettkampf. War alles in Ordnung. Hat gehalten. Die Bank ist daran nicht gescheitert. Auch die Piriformis-Geschichte in meinem rechten Gesäß hat mir jetzt nicht das Ergebnis zerschossen. Es war einfach nur der Startversuch mit 210 Kilo. Ich bin ins Pendeln gekommen und kurz vorm Lockout bin ich nach vorne gependelt und habe dann Hantel abgeworfen. Und dann machst du halt im zweiten Versuch keine Dummheiten und wiederholst den Versuch einfach. Und ja, die Tage danach hat natürlich schon alles ein bisschen gezogen und gezwickt. Aber du sollst was sagen, ich bin eigentlich am... In der Woche drauf bin ich Dienstag wieder ins Training gegangen. Ganz leicht. Ich bin jetzt in so einem Hypertrophie-Bodybuilding-Block drin. Das habe ich mir jetzt selber verordnet mal bis November, so dass ich auf jeden Fall mal 3, 3,5 Monate schön hypertrophielastig arbeite. Ich brauche noch ein paar Muskeln an ein paar Stellen. Will nicht unbedingt schwerer werden und dann tut mir das eigentlich ganz gut. Ne? Mhm. Wiederholungsbereich 10 ist hässlich, vor allem wenn du aus einer Powerlifting-Vorbereitung kommst. Ich bin echt gestorben. Die Intensität war nicht hoch, aber die ersten 1, 2 Wochen, alles was Unterkörpertraining im Bereich von 10 Wiederholungen betrifft mit einer Langhantel, ey, das haut dich echt auseinander. Also ich habe echt mich des Todes, habe ich geschwitzt und also das war wieder ganz anderes Körpergefühl. Aber war schön, hat Spaß gemacht. Die Wirbelsäule war nicht so gestresst, die Gelenke waren nicht so gestresst, aber die Muskeln haben aus allen Ecken und Enden gepfiffen. War aber schön, das mal wieder so zu spüren, muss ich sagen.
Du, das glaube ich. Und da kannst du jetzt ansatzweise nachvollziehen, was ich immer durchmache. Ja.
Ja.
Grundsätzlich in dem Bereich trainiere. Die Beine übrigens trainiere ich nur noch im 15 bis 20er Wiederholungsbereich.
Ich habe gehört, das soll was bringen, ja?
Ja, und es scheint ja zu funktionieren. Es gibt eine einzige Übung, wo ich mal ein bisschen mit den Wiederholungen runter und mit dem Gewicht drauf gehe. Das ist noch mein zuletzt verbliebener Eco-Shooter. Und das ist das 6-Bar-Kreuzheben. Und da schaffe ich selbst jetzt in der tiefsten Diät immer noch 150 oder sogar 160 auf Reps. Und es ist für mich da jetzt nicht unbedingt der Powerlifter, ist auch ein gutes Ergebnis. Ne? Also ich wiege jetzt so viel, wie du zum Einwiegen beim Wettkampf hattest. Das habe ich. Bin aber, glaube ich, ein Stückchen größer als du. Ne? Du bist 1,75, ne? Glaube ich, Markus.
Wahrscheinlich mittlerweile 1,75, bei meiner Musterung vor über 20 Jahren noch 1,76 laut Personalausweis. Aber
ich werde auch immer kleiner laut Personalausweis, bin ich 1,80. Und bei jedem Wettkampf, bei dem ich eingemessen werde, da geht's immer mit in den Kommastellen bei 1,78 immer noch ein Stückchen weiter runter. Also das muss man mittlerweile als normal ansehen. Ne? Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hast du so viel Blut geleckt, dass du im Frühjahr, im März das auch wahrnehmen wirst, oder?
Auf jeden Fall. Also ich habe ein sogenanntes Golden Ticket gekriegt bei der Siegerehrung, hat mir dann der Veranstalter von dieser Fitness Store Classic, Mr. Florian Bamberg, ein geiler Typ im Übrigen, kann man sich gerne mal auf Instagram angucken, bereitet sich jetzt selber mit dem Veranstalter des Dominating Barbell Wettkampfes mit Aaron Biebel. Die bereiten sich gerade vor für ein Powerlifting Meet in Polen, das nächste oder übernächste Woche stattfindet. Und ich sehe, was der immer so macht und der ist ungefähr in meiner Gewichtsklasse und der ist auch wahnsinnig stark. Und der hat dann dieses Golden Ticket verteilt auf der Bühne und dann habe ich gedacht, was, ich bin Platz 5? Wie, ach cool, ich kriege auch noch eins, ja bockstark. Und dann habe ich jetzt quasi so eine Art Early Bird Zugang, dass wenn die offizielle Anmeldung läuft, kann ich glaube mich 2 Tage vorher schon anmelden und habe safe einen Startplatz. Und das ist natürlich fantastisch, weil das sind echt mittlerweile Events, du, da musst du echt wie bei vor einem größeren Konzert, musst du da echt nachts um 0 Uhr da sitzen und die Bestätigungstaste schon drücken, ne, dass du auch reinkommst irgendwie. Und das bleibt mir jetzt erspart.
Ja, das war wie bei Led Zeppelin in London, als sie das Konzert noch gegeben haben. Ja, Da bist du halt auch einfach vorm Computer gesessen, dass du das online dein Ticket buchen kannst. Ne?
Ja, genau, in 2 Minuten ist ausverkauft.
Ja,
Verrückt sowas.
90
Ja.
Sekunden damals waren es. 90 Sekunden war alles ausverkauft. Ne? Okay.
Ja. Und ja, das muss ich jetzt einfach sagen. Ich habe jetzt einfach mega Bock drauf. Ich gönne mir jetzt noch bis Ende November, Anfang Dezember gönne ich mir jetzt noch diesen hypertrophielastigen Block. Und dann geht's in die Vorbereitung, wenn das dann im März stattfindet. Denn ich brauche auf jeden Fall 14, 15 Wochen Vorbereitung brauche ich. Vor allem auch mit dem Hintergrund, jetzt mit Bandagen wieder zu trainieren. Das heißt, das sind auch nochmal andere Trainingsbelastungen. Und da musst du dir dann auch ein bisschen was einfallen lassen. Wie kannst du die Kraftkurve bei Kniebandagen, wie kannst du das auch noch ein bisschen simulieren? Weil, ey, du hast jetzt nicht Bock, zweimal die Woche dir Bandagen zu wickeln. Also wer mit Bandagen schon mal gebeugt hat, das ist echt so, du hast echt das Gefühl am untersten Punkt, als würde dir mit einer Drahtschlinge jemand die Kniekehle aufmachen. So fühlt sich das ungefähr an. Und da kippt auch irgendwann mal deine Haut. Also am Anfang ist die erstmal nur ein bisschen rot und gereizt, wie nach Handgelenksbandagen. Aber irgendwann kriegst du entweder sowas wie so einen, bei Kindern sagt man Windelausschlag, ne? Oder also die Haut nimmt wirklich einfach Schaden und es wird dann einfach schwierig. Und dann musst du dir was einfallen lassen, wie du halt mit Bändern die Kraftkurve simulieren kannst, deiner Langhantel fürs Kniebeugen, um den Effekt von einer Bandage, ja, zu simulieren. Und das sind dann halt einfach Reverse Bands. Da musst du mit Reverse Bands arbeiten. Das heißt, du hängst die oben in deinem Power Rack ein. Das heißt, wenn die Hantel in die Bänder reingeht, wird es nach unten ein bisschen leichter. Wenn du wieder aufstehst, lassen die Bänder immer mehr nach und werden lockerer und werden dadurch nehmen dir keine Last mehr ab. Ist nicht zu vergleichen mit Bändern unten eingehängt, wo du gegen das Band drücken musst, sondern bei Reverse Bands entlastet das Band. Und das ist nochmal, das ist ein ganz anderer Ansatz einfach. Und
Ja,
ja, da.
ich merke selbst bei ganz normalen Schlupfbandagen für die Knie, die nicht mal eine Kompression haben, sondern die eigentlich nur
Ja.
dazu da sind, ein bisschen enger zu halten und warm zu halten, dass du da schon einen Benefit hast, wenn ich solche Übungen mache wie Hexbar-Kreuzheben, was einfach für die Knie ist. Da kann ich mir schon vorstellen, was mit den Wickelbandagen dann passiert. Die katapultieren dich ja nach oben. Aber das muss gut geübt sein. Das hast du mir ja schon mal erklärt, gell?
Ja, also ja, wie gesagt, Wickelbandagen. IPF lässt nur 2 Meter Wickelbandagen zu, diese Federation 2,5 Meter Wickelbandagen. Hat nicht mal unbedingt den Mehrwert, dass du mehr Material rumwickeln kannst, sondern du wickelst genauso viel Material rum wie bei 2 Metern, nur mit dem Unterschied, du hast es am Ende ein bisschen einfacher, das Ende zu versenken. Weil du hast ja dann immer dieses lose Stück Bandage, das du irgendwo reinstecken musst, dass das dann auch hält und dass du das dann hinterher wieder aufbekommst oder dein Betreuer. Und da gibt es dann immer so ganz wilde Konstruktionen, wie man das dann macht, mit irgendwelchen Drahtschlingen noch und so. Und da hast du einfach ein schönes Stück Textil übrig. Und weil sobald dein Versuch fertig ist, das Erste, was du willst, bevor du noch sogar dein Gürtel aufmachst, ist, du willst raus aus diesen scheiß Bandagen. Also du hast, je nachdem, wie lange du auf deinen Versuch wartest und deine Bandagen vorher gewickelt hast, du hast kein Gefühl mehr in deinem Unterschenkel. Also du musst auch aus dem Training heraus wissen, wie tief du warst. Du spürst das nicht mehr.
Das
Und das
ist
sind dann
ja,
einfach, ja.
mit dem Anzug ist das ja genau dasselbe.
Ähnlich, genau, ähnlich. Du hast, so weiter du in die Kompression kommst, ist deine Propriorezeption ist komplett im Eimer. Es tut einfach nur noch weh. Es schneidet rein und du kannst nur ahnen, wo dein Körper sich gerade im Raum befindet. Und wenn du dann halt nicht in der Vorbereitung gewissenhaft mit dem Zeug geübt hast, mit Videofeedback oder mit einem guten Coach, dann bist du halt einfach lost. Weil viele Leute denken halt auch, ja gut, trainiere halt schwer in der Vorbereitung, zieh ein, zweimal vorm Wettkampf einen Anzug an und wickel die Bandagen und weißt ungefähr, wie es ist. Nee, kannst du vergessen. Also, das funktioniert nicht. Selbst wenn du das 20 Jahre schon machst, wird das so nicht funktionieren. Ne?
Ja, also. Das ist natürlich jetzt dann auch spannend, was im nächsten Frühjahr auf uns zukommt. Und da freue ich mich schon sehr. Und wie gewohnt werden wir auch das begleiten. Und vor allen Dingen auch wieder diese ganze Vorbereitung. Da haben wir ja auch 2 Episoden gemacht. Und das ist ja klasse. Aber es gibt noch was, ja, ebenso Wichtiges und Gutes. Und ich halte es hier in den Händen. Es war auch schon ein paar Mal bei Instagram zu sehen und es ist auch als Taschenbuch, mit so einem Hard-Softcover erhältlich. Das ist das neue Werk von dir, Powerlifting Training 3.0 WHP-System. Und ich fotografierst nachher nochmal und verlinkst dann zusammen mit dem, was wir heute von der Podcast-Aufnahme haben. Du hast mir wieder ein Exemplar zur Verfügung gestellt. Besser gesagt zwei. Eines mit einer sehr schönen freundschaftlichen Widmung, muss ich auch mal sagen. Und worüber ich mich sehr gefreut habe von dir. Vielen Dank, Markus. Und
ja, bei der an der Stelle, ja, sorry, ja. Ich wollte nicht ins Wort fallen.
Nee, doch, bitte, bitte, ja.
An der Stelle können wir es auch ja ruhig mal raushauen. Also gerne verlosen wir auch drei Exemplare auf meinen Deckel natürlich. Ne? Also wir lassen uns bestimmt noch irgendwas Tüfteliges einfallen, dass ein bisschen so eine leichte Hürde da ist. Ne? Und dann finden wir da irgendwie ein Verlosungssystem und dann die ersten drei kriegen dann ein signiertes Exemplar, schicke ich euch zu. Ne? So wie immer sammeln wir die Adressen, das machen wir irgendwie geschickt über Instagram. Da lässt sich der Olaf und ich noch irgendwas einfallen. Ne? Freue mich ja über Support hier als Nischenautor. Ne?
Ja, für unsere Hörerinnen und Hörer bist du kein Nischenautor. Ja? Schon eher der Bekanntere. Ich stell das jetzt gerade mal ein. Ich habe es gerade noch mal hier fotografiert und da könnt ihr euch da überzeugen und wir werden am Ende der Episode, ich habe mir da schon eine Frage ausgedacht. Am Ende der Episode werden wir die Frage stellen und dann die ersten drei, die sich melden, bekommen jeweils ein handsigniertes Exemplar. Das hat der Markus gerade gesagt. Also bleibt bis zum Schluss dran. Ich werde die Frage am Ende dann bringen. Und wer aufpasst, der wird auf alle Fälle diese Frage beantworten können.
Ja, sehr cool. Das machen wir doch gerne. Das ist so wie im Verlosradio. Ja, jeder kriegt eine Tasse, jeder kriegt ein T-Shirt. Hier kriegst du halt ein gescheites Buch, was dein Training vielleicht voranbringen kann.
Ja. Ich möchte mal. Also natürlich will ich dir als Autor da das Reden zum Buch überlassen, aber ich gebe ja immer sehr, sehr gerne eine kurze Zusammenfassung. An der Stelle sei auch mal gesagt, ich kriege sehr, sehr viele Bücher, mitunter wirklich viele Bücher, mitunter unaufgefordert zugeschickt, zu denen ich was im Podcast sagen soll. Und wer sehr aufmerksam zuhört, der wird gemerkt haben, dass ich das nur selten tue. Und das hat dann schon auch seinen Grund, nicht nur, weil ich Markus kenne und mit ihm befreundet bin, das spielt schon hier auch eine Rolle mit rein, weil wenn man jemanden kennt, weiß man auch, was er tut und wenn man weiß, was er tut, weiß man, ob er es gut oder schlecht macht und der Markus macht es einfach gut in dem Bereich. Und was ich an dem Buch so klasse finde, das ist jetzt hier nicht noch eine weitere Abhandlung über die Tiefe der Kniebeuge, weil darüber hast du ja auch schon ausführlich gesprochen und welche Systeme es gibt. Es ist ein, kann man so auf den Punkt bringen, für mich persönlich ist es ein reines Programming und das macht es total interessant. Das ist auch so im Grunde genommen, dass ich mir das in meine Tasche stecken kann, in meine Trainingstasche und kann auch mal was nachschlagen. Und ich kann vor allen Dingen eins machen, ich kann anhand des Programmings, was Markus dort sehr ausführlich mit Farben auch kennzeichnet, mein Trainingsbuch gut führen. Und das ist das wirklich Tolle, das ist der wirkliche Benefit, natürlich auch neben dem rein inhaltlichen. Ich lasse dich gleich erklären, Markus, was das WAP-System ist. Das möchte ich dir schon überlassen. Und das finde ich einfach wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und ich habe jetzt mal einfach lose reingegriffen in Block 1 Volume Block, Woche 7, 8 habe ich mal gemacht. Und es ist so übersichtlich, dass man in den Trainingseinheiten 1, 2, 3 und 4 eben auch genau weiß, was man zu tun hat. Hat dann nur seine Gewichte, in Anführungszeichen nur, die man eintragen muss. Leute, ich sag's euch, das Ding ist ein Game Changer, wenn es euch um das reine Krafttraining, wenn es euch um das reine Powerlifting geht. Ihr könnt 1:1 euer Trainingsbuch damit führen. Und das macht das wirklich so besonders. Also mir gefällt's gut. Ich habe mich natürlich fürs Training interessiert, fürs Programming genauso, aber ich wollte auch mal wissen, was ist WAP, wie setze ich es ein, wie kann ich es gegebenenfalls auch. Ich habe ja auch Powerlifting-Klienten, das wissen ja die Hörer. Aber wie kann ich sie gegebenenfalls auch in anderen Bereichen einsetzen? Weil sehr viel von Markus' Büchern setze ich auch in anderen Sportarten ein, so zum Bodybuilding, sehr verwandte Sportart. Aber auch da haben wir unsere Krafteinheiten, unsere Kraftblöcke, da ist es gut aufgehoben. Und ich setze es sehr, sehr stark im Kampfsporttraining ein. Da kann ich euch aber mal einen besonderen Einblick dazu geben. Das sagt ihr mir, wenn ihr das genauer wissen wollt. Aber Markus, jetzt an dich. Was ist WHP-System?
Am Ende ist das WHP-System, also die Abkürzung selber, nur damit man es geklärt hat, ist einfach nur White Hand Powerlifting, ne? Deswegen WHP. Und also der Ansatz, mit dem ich das ganze Ding auf den Weg gebracht habe, war ja grundsätzlich der, guck mal Markus, jetzt hast du drei Bücher rausgehauen im Bereich von 400 Seiten, wo du über das Training von Leuten sprichst, die das schon seit gefühlt 100 Jahren machen. Du hast die großen Klassiker alle analysiert, besprochen und miteinander verglichen, eingeordnet, hast Anleitungen dazu gegeben, für wen macht welches von diesen klassischen Programmen, ob das jetzt 531, Westside, RTS-Training, Juggernaut-Training, egal, ja, you name it. Also 25 der wirklich renommiertesten Programme besprochen und erklärt. Und nach so langer Zeit, auch nach so langer Zeit im Sport mit auch wirklich, ich habe einen gewissen Roadtrack, ich habe eine gewisse Erfahrung und ich habe letztes Mal auch schon gesagt, ich sehe mich, was das Powerlifting betrifft, immer als Durchschnittstypen. Das Einzige, was mich vielleicht von anderen noch unterscheidet, ich bin hartnäckig. Also ich bin so ein fleißiger kleiner Arbeiter. Ich bin nicht mit der besten Genetik gesegnet für diesen Sport. Und habe aber jetzt einfach im Lauf der vielen Jahre auch durch die Lektüre der großen Programme, derer, die das vor mir schon mehr als gut gemacht haben, einfach auch viel gelernt. Und das WHP-System ist jetzt einfach mal meine Variante, ein Programming auf den Weg zu bringen, ohne jetzt noch 100 Seiten davor irgendwas theoretisch erklären zu müssen und noch 100 Seiten danach Übungen noch zu zeigen und noch das zu erklären und das zu erklären. Es ist ab einem gewissen Punkt nicht einfach, sich zu reduzieren. Ich wollte das Ding mit 50, 60 Seiten raushauen. Jetzt sind es 72 Seiten geworden. Und das ist wirklich Destillat vom Destillat. Das Programming, das da drin ist, du findest zwei Varianten. Du kannst die Standardversion nehmen, wo dann am Ende einfach Repetition Maximums abgefragt werden. Ein 1RM-Test liegt da am Ende. Oder du kannst dich quasi für die Wettkampfvorbereitung entscheiden. Die geht ein bisschen länger. Die ist auf 14 Wochen ausgedehnt. Da wird's dann nochmal ein bisschen spezifischer, weil wir dann für den Tag X, an dem du alle drei Lifts abliefern musst, in der Wettkampfsituation dich daraufhin vorbereiten. Und ich kann jetzt einfach nur sagen, meine Vorbereitung für diesen Wettkampf, den wir jetzt besprochen haben im Juli, im vergangenen, das war original die Vorbereitung, die ich jetzt hier in diesem Buch auch drin stehen habe. Ich habe im Laufe der Vorbereitung selber noch ein paar Anpassungen vorgenommen und habe gemerkt, ah, guck mal, hier ist zu viel, da ist zu wenig, da muss so ein bisschen was ändern. Also das Ding ist aus der Praxis für die Praxis. Ich habe natürlich Grundsätze der Trainingsplanung und der Trainingsliteratur, an denen du jetzt einfach nicht vorbeikommst, die finden sich hier auch wieder. Ich habe das auch im Kurzabriss nochmal kurz erklärt. Schau mal hier, das ist Blockperiodisierung nach dem und dem Modell. Das und das sind so die Gesetzmäßigkeiten, die so ein bisschen drunter liegen. Aber am Ende ist das WHP-System meine Art und Weise, die Hauptlifts zu programmieren, die Auswahl der Assistenzübungen und die Auswahl der Ergänzungsübungen in Einklang zu bringen. Die meisten Programme fixieren sich drauf, wann machst du deine Kniebeuge, dein Bankdrücken und dein Kreuzheben. That's it. Man lässt dich aber ziemlich allein, was die Auswahl der Assistenzübungen betrifft. Und man lässt dich meistens noch mehr allein für die Auswahl oder die sinnvolle Einplanung deiner Ergänzungsübung. Da heißt dann halt, ja, und an dem Tag kannst du noch ein paar Curls machen und an dem Tag machst du ein bisschen Seitheben, passt schon. Nee, passt nicht. Wenn du einen langlebigen, ausbalancierten Athleten haben möchtest, dann muss das Ganze mehr sein wie so ein hemdsärmeliger Approach, dass man sagt, ja, du guckst halt, dass du das so und so auf die Woche machst. Klar, wir wissen auch, Krafttraining ist keine Raketenwissenschaft. Viele, viele Wege führen zur Kraft. Alles ist immer nur eine Variante der Variante. Und wenn du dich nur hart genug anstrengst im Krafttraining, wird es in der Regel auch was. Aber das ist jetzt so eine Erkenntnis, mit der willst du ja jetzt auch nicht auf Tournee gehen. Also hab schon mal ein bisschen mehr im Köcher als einfach nur streng dich mal ordentlich an. Ja, wenn du halt statt 5 Jahren vielleicht in 3 Jahren irgendwo sein kannst, dann nimm das. Ne? Dann bin ich lieber in 3 Jahren irgendwo als in 5 Jahren. Und das ist jetzt halt einfach quasi mein Geschenk sozusagen an die Leute. Ein kleines praktisches Büchle. Du hast die Template drin, wo es erstmal als Prinzip erklärt wird, hey, was ist die erste Phase, was ist die zweite Phase, was ist der erste Block, was ist der zweite Block, wie ist das aufgebaut? Und dann in Absprache mit meinen fast schon Co-Autoren, aber die zwei Jungs, die mir da immer noch ein bisschen drüber schauen, wenn es dann auch um Verständnisfragen geht, A, weil sie selber wahnsinnig viel Ahnung haben. Der eine sei hiermit gegrüßt, Philipp Schmieder, Personal Trainer. Und der andere ist mein alter Freund Daniel Metzger, hat auch am letzten Wettkampf teilgenommen, ist ein überragender Kreuzheber. Und die zwei schauen auch immer drüber und sagen, du guck mal, wenn das jetzt jemand liest, versteht das nicht, weil da und da zu wenig, da und da zu viel, komm mal da ein bisschen anders um die Ecke. Und das hat dann dazu geführt, dass wir, du hast es schon gesagt, die Tabellen sind farbig. Macht normal auch keiner. Allein schon aus Kostengründen. Ja, farbige Tabellen in ein Buch reinzubringen, das kostet dich beim Verlag. Ne? Das mindert ein bisschen deine Gewinnmarge. Und du kannst ja jetzt auch nicht 72 Seiten für einen völlig geisteskranken Preis an den Mann bringen. Das habe ich auch nicht für vernünftig gehalten. Das soll immer noch was sein, was man sich von seinem Studententaschengeld oder was auch immer noch irgendwie leisten kann. Und ja, deswegen, die Tabellen sind farbig. Das schafft wahnsinnig gute Orientierung, weil du dann nicht immer nur die Begriffe dir merken musst, sondern du siehst, ach, guck mal, was blau ist, ist immer gleich. Aha, stimmt, das sind immer die gleichen Art von Übungen. Aha, okay, passt. Ne? Also sehr benutzerfreundlich. Es funktioniert auch in der E-Book-Version relativ gut, weil ich muss ehrlich sagen, ich verstehe immer nicht, ich sehe ja meine Verkaufszahlen und vom letzten Buch, diese 420 Seiten hier, die 25 wichtigsten Programme, also ich frage mich immer, wer das als E-Book kauft. Ein 420 Seiten E-Book, so eine Literatur, da verlierst du ja völlig die Orientierung drin. Also ich selber komme damit gar nicht zurecht. Vielleicht, weil ich jetzt auch ein bisschen zu oldschool bin für irgendeinen E-Kindle-Reader oder sowas. Es ist nicht meins, ich brauche Papier. Aber dieses Ding mit 72 Seiten, das funktioniert auch hervorragend, wenn du das auf dem Smartphone oder auf deinem Tablet drauf hast, kannst du genauso in die Trainingstasche reinwerfen wie dieses kleine Büchlein. Ist einfach geschickt, nicht ein wahnsinnig viel Vorlauf. Du musst jetzt nicht erstmal eine Woche irgendwas lesen, bis man endlich mal zur Sache kommt. Nein, jump right on it. Fang gleich an. Guck's dir an. Ist es was für dich? Ja, nein. Kannst auf Amazon, kannst du dir auch noch eine Leseprobe sogar runterziehen, dann hast du vielleicht mal so einen Überblick, dann siehst du auch, wie ich schreibe, dann kennst du meinen Schreibstil vielleicht. Und wenn dir das liegt, nimm's, fang an. Mach nicht erst noch den Ausflug in die Welt der Studien und welche Form der Periodisierung hat sich wohl als beste erwiesen. Hey Mann, fang einfach jetzt mal an. Na, fang einfach mal an. Und wenn du damit anfängst, ist mein persönliches Versprechen als Autor, ich stehe da wirklich dahinter, das wird dir weiterhelfen. Mit Sicherheit.
Ja, also das ist eben der Punkt, dieses Loslegen. Ich habe in der Episode übrigens von Stronger Than You, die kommt heute. Ja, heute ist heute um Mitternacht, läuft also ab morgen, ab dem 18. Also da ist sie schon angelaufen, wenn ihr die Folge jetzt hört mit Markus und mir. Aber Markus, hör mal in die Episode von heute rein mit Professor Dr. Jens Ebing. Da reden wir über den optimalen Wiederholungsbereich. Und der sagt was ganz Interessantes. Der sagt was ganz Interessantes. Und was er dort sagt, das spiele ich jetzt mal hier ein. Ja, weil das auch noch einmal bestätigt, was du jetzt gerade über das WAP-System und das Thema einfach mal machen gesagt hast. Ja, kleinen Moment. Ich hoffe, dass man es dann gut hören kann, aber wir machen das jetzt einfach mal. Und ich stelle da auch gleich zu Anfang die Frage, weil die uns auch ganz oft gestellt wurde. Wir hören mal.
Also, was ist die optimale Wiederholungszahl für Muskelaufbau, Jens?
Genau, also zunächst ist die Frage sehr ungenau, weil du kannst natürlich, also die Zahl, die immer kursiert, so in den Standard trainingswissenschaftlichen Werken, Harre, Borde, Schnabel im Osten oder im Westen gibt es auch ein paar Standardwerke, sind immer diese 8-12 Wiederholungen aus dem Gewichtheben kommend als sogenannte Hypertrophiephase bezeichnet. Die Frage ist deshalb falsch, weil du ja nicht weißt, mit welcher TUT, also mit welcher Hupertut oder mit welcher Anspannungszeit du diese 8 Wiederholungen machst. Die kannst du super slow machen und brauchst dann, wenn du 4-2-4 arbeitest oder noch langsamer arbeitest, was super slow wäre, dann brauchst du für 8 Wiederholungen bis zu 1,5 Minuten in der Spannungsdauer. Du kannst sie aber auch runterspulen im Tempo 1,01 und dann hast du für die 8 Wiederholungen gerade mal 16 Sekunden gebraucht. Also diese 8-12 Wiederholungen, das ist ein reiner Mythos.
Haben wir gehört, ne?
Voll gut, ja. Ja. Gehe ich mit.
Also, ja, deswegen ist es einfach wichtig, mach das mal. Also wir haben dann das auch rausgestellt, weil es kommt ja hier auch zum Tragen in deinem Buch. Deswegen liest sich das auch so schön. Alles zwischen, ich würde sogar sagen 1 und 20, aber sagen wir mal zwischen 3 und 20 Wiederholungen, wird irgendeinen Reiz freisetzen, wird einen guten Reiz freisetzen, wenn es der richtige Widerstand ist. Und mittels eines gängigen Systems, was man auch mal durchzieht, ohne darüber nachzudenken, dass die Periodisierung ja eigentlich am dritten Drittel der 33. Woche nach dem vierten Deload im sechsten Haus stattfinden muss. Ja.
Ja, ja.
Wenn man das einfach mal auch gespannt hat, dass es nur darum geht, das zu machen, dann wird das System, was man gerade durchzieht, nämlich wenn es konstant gemacht wird, jedem anderen System haushoch überlegen sein. Und dabei ist es schon fast egal, wie es heißt, Hauptsache du ziehst es durch und nutzt das Setup, was du hast. Und PHP bietet das, du gehst ja dann auch nochmal auf diese einzelnen Unterschiede ein. Also ich hätte mir gewünscht, das hätte ich schon früher gehabt hier, auch wie du das farblich gestaltet hast, weil in der Zeit, wo es meinem Rücken, wo ich den nicht mehr 100% hier für sowas einsetzen kann, da hätte ich mir das schon gewünscht, weil dann wäre mir sicherlich der eine oder andere Fehler im Training auch erspart geblieben, ne? Weil ich einfach auch da zu viel wollte. Und ich finde einfach die Erklärung auch dazu, ne? Sehr, sehr schön. Also erklärst du einfach das Thema Progression nochmal, Wettkampf- und Assistenzübung. Und da hast du hier so eine schöne Tabelle. Ich habe mir das mal exemplarisch rausgegriffen, wo du dann auch ein bisschen was sagst zur API. Also war das so einfach, um als Hauptsatz zu gelten? War das eher so leicht wie ein Aufwärmgewicht? Mhm. War dies ein grenzwertiges Aufwärmgewicht? So alle so Dinge, ja, die man sich selber da sehr leicht beantworten kann. Aber Leute, führt Buch. Wer ins Training kommt zu mir und hat kein Buch und hat gesagt, er hat so und so trainiert und das, da frage ich ihn immer zuerst, wie hast du das gemacht? Er sagte dann, ja, wo sind deine Aufzeichnungen? Ja. Und was ich ganz witzig finde, mich sieht ja nie einer irgendwas schreiben beim Training, ne? Die Aufzeichnung. Und wenn ich dann gefragt werde, ja, wo ist denn dein Trainingsbuch? Da gehe ich immer an den Schrank im Gym und hole das orangefarbene Buch raus. Immer dasselbe. Ist jetzt mittlerweile seit 2021 ein und dasselbe Buch, was ich immer wieder kaufe, leer natürlich, und dann beschreibe. Es ist kein Vordruck, so wie es die jetzt so schön bei Amazon gibt, die auch wirklich sehr, sehr gut sind. Und ich habe meistens 3 Stück davon im Schrank liegen, weil ich das nochmal wissen will. Und da steht's alles drin. Ich schreibe es.
Ah, bist du einer von denen, die bei Amazon diese vorgefertigten Trainingslogs kaufen?
Nein. Also nicht. Ohne. Ich kauf weißes Papier, wie Element of Crime sagen würde, aber die vorgefertigten Trainingslogs empfehle ich meinen Klienten, weil, das muss man sagen, by the way, da kann man sowas wie von dir hier super gut eintragen.
Ja, war jetzt auch gar nicht irgendwie despektierlich gemeint oder so. Das sind nämlich immer die Werke, aber wo ich dann immer weiß, cool, coole Grafik, cooles Layout, hat sich echt alle Mühe gegeben. Aber mich fuckt's immer ab, dass die auf Amazon teilweise im Ranking vor mir sind. Weil die werden auch in derselben Kategorie wie meine Bücher geführt und dann breche ich immer weg, wenn ich denke so, hey Mann, da steht eigentlich nichts drin.
Nee, außer, haben ja keinen Inhalt. Da steht ja nur.
Ja, genau. Da steht nur drin, bitte schreiben Sie. Nicht mal, ja, genau, nicht, bitte schreiben Sie hier rein. Ja.
Nicht mal die Übung. Da steht nur Kilo, Wiederholung, Tag und Uhrzeit kannst du noch eintragen. Und genau das mache ich nicht. Ich habe das orangefarbene, ich filme das mal ab und zeige euch das. Da sind ganz normale gestrichelte Linien durchgezogen, weil ich mir denke, ich kann das auch noch selber aufschreiben. Zumal ich das so mit meiner Klaue nach meinem System auch machen will. Also, da nochmal, führt Trainingsbuch, loggt, egal ob ihr Bodybuilder oder Powerlifter seid, ihr müsst wissen, was ihr getan habt, damit ihr das auch noch sehen könnt. Warum archiviere ich zum Beispiel über Jahre hinweg die Ernährungslogs meiner Klienten? Wir wollen doch wissen, was funktioniert hat im Nachgang. Ja,
richtig.
Das ist ein wichtiger Punkt, das müssen wir jederzeit nachvollziehen können. Auch wenn natürlich individuelle Anpassungen notwendig sind. Hier kommt wieder der Euro ins Phrasenschwein rein. Das ist ja auch gar keine Frage, und dass man älter wird auch und Dinge, aber gerade deshalb muss man es machen. Ja.
Ja. Ich kann es teilweise auch nur unter der Kategorie, man bricht mit seiner Vergangenheit, weil man war mit dem letzten Trainingsprogramm nicht zufrieden. Also will damit sagen, ich habe das noch nie verstanden, wenn jemand jetzt einen neuen Krafttraining-Cycle startet, sagen wir mit einem Powerlifting-Schwerpunkt, ja, mir egal. Und er startet jetzt Programm X, hat davor Programm Y gemacht. Ich brauche die Daten aus Programm Y, um zu sehen, wie ich jetzt an Programm X rangehe. Das brauchst du. Du kannst jetzt nicht einfach sagen, ach komm mal, neues Spiel, neues Glück, ja, alles Neue bringt Regen. Nein. Du musst wissen, was du im letzten Durchlauf gemacht hast, auch wenn das auf einem anderen Prinzip basiert hat. Mir völlig egal, ob du jetzt wöchentlich wellenförmige Periodisierung machst und im letzten war es strikt Blockperiodisierung. Mir egal. Aber du brauchst irgendwelche Referenzwerte. Und also bitte, wer kann sich das durchgehend merken? Das ist dann immer so ein ganz mangelnder nostalgischer Beweis. Ja, ich denke, ich habe vor 2 Monaten 90 für 5 gedrückt, könnten aber auch nur 4 gewesen sein. Ja, mein Gott, wär's die Mühe gewesen. Also Leute können alles tracken, das ist für die echt mittlerweile wie atmen, aber ihr Zeug aufzuschreiben, also auch wirklich den Kleinkrusch, nicht nur die großen Ego-Lifts, wenn sie im 3-Wiederholungen-Bereich sind, nee, sondern schreibe mal auf, was die 2. Assistenzübung im Bereich von 9 Wiederholungen vor 7 Monaten in der und der Phase, wie gut lief das? Hat das irgendwas kompromittiert? Hat das irgendwas verbessert? Habt da mal einen Überblick drauf. Aber ich glaube, die Leute sind so schnelllebig mittlerweile. I'm sorry, Generation Z, es geht auch ein bisschen an eure Adresse. Ihr seid noch nicht so nachhaltig unterwegs. Ihr habt zwar gute Gedanken, was Nachhaltigkeit unseren Planeten betrifft, aber was so eine Nachhaltigkeit betrifft, also es wird dann vielleicht wild in irgendeine App im Handy was eingetippt, aber it's gone, it's away, ja, das verfliegt einfach. Ich muss auch sagen, ich kann mir auch nicht vorstellen, mit einer App zu trainieren. Also es gibt gute Sachen. Renaissance Periodization soll eine gute App haben. Juggernaut AI soll auch nicht schlecht sein. Aber es ist mir einfach ein bisschen zu emotionslos. Ich finde, ich brauche schon wieder extra Zeit, um diese App anzuschauen, um nachzuschlagen, um nachzugucken, was mir halt einfach stumpfes Papier, weißes Papier, wie es der Olaf gerade gesagt hat, einfach bieten kann. Und dann schaust du da einfach nach und dann hast du das auch immer dabei. Und ein großer Vorteil, du hast eh dein Telefon schon viel zu oft in der Hand, auf der Trainingsfläche. Wenn du jetzt noch mit einer App trainierst, dann hast du es ständig in der Hand. Ja, du weißt, worauf das hinausläuft. Medienkritik. Ne? Also du tust dir ja auch keinen Gefallen, wenn du nochmal einen Grund mehr hast, im Gym dein Telefon in die Hand zu nehmen auf der Trainingsfläche. Ich suche ja eigentlich immer nach Möglichkeiten, das weniger zu nutzen.
Ne? Ja, das auf jeden Fall. Also ich Es geht nicht ohne, dass ich es mitnehme ins Training.
Ja, klar doch.
Ja, weil ich muss einfach auch gucken, weil ich natürlich auch viel mit Coaching beschäftigt bin. Aber ich nehme es zum Beispiel nie mit zum Gerät. Wir haben da so einen Counter, wo man seine Sachen ablegen kann. Und da gehe ich während des Trainings 3-4 Mal hin, aber mehr auch nicht. Ja. Und das sind einfach Dinge, die ich nicht möchte. Ich mag nicht noch was dort eintippen. Ich trage nach dem Training, um das nochmal aufzulösen, ich trage nach dem Training alles ein, weil auch das mich währenddessen aus dem Konzept bringen würde. Ja. Und deshalb kümmere ich mich dann einfach auch hinterher drum.
Da muss ich sagen, Respekt vor dir, Olaf. Du bist bestimmt auch so einer, der noch bestimmt die 15 wichtigsten Mobilfunknummern irgendwie auswendig kennt. Ich könnte das nicht. Also ich verliere sogar, wenn ich mehr als 4 Sätze von der Übung mache, wenn es mal 5 Sätze sind oder 6, kommt jetzt nicht so oft vor. Aber ich weiß dann oftmals schon in Satz 4 oder 5 nicht mehr, war das jetzt schon der 5. oder war es noch der 4. Wenn ich das nicht gleich notiere. Also ich bin da teilweise so weggeschossen. Hut ab, wie du das im Nachgang noch irgendwie dir notieren kannst. Also bei mir wäre das dann alles irgendwo so zwischen, ich habe 3 bis 6 Sätze gemacht, denke ich. Weiß
ja,
nicht,
ich kann es mir einfach deshalb so gut merken, weil ich ja nur noch wie eine 9-Jährige trainiere. Ja.
Und schieß dich nicht so weg.
Ja, und deswegen geht das gut. Nee. Das bleibt überschaubar.
Okay.
Und es ist dadurch, dass es ja immer dasselbe ist bei mir, gibt's da keinerlei Probleme. Aber Markus, lass uns noch 2 Fragen haben wir noch Zeit. Lass uns noch 2 Fragen.
Oh ja, mach das, ja.
Ja. Und ich hatte eigentlich 3 auf dem Schirm, aber die eine hast du schon beantwortet, als ich den kleinen Einspieler hier eben gemacht habe. Da hast du ja gesagt, unterschreibe ich sofort und damit ist dieses Thema auch abgehakt. Und die nächste Frage, die direkt an dich geht, die wir aus diesem Pool generiert haben. Was hältst du für einen bei einem 85 Kilo schweren Athleten für einen maximal, also natural steht hier auch, ich fasse das mal so alles zusammen, ist ein längerer Text, was hältst du da maximal natural für möglich im Bankdrücken One Rep? Nach deiner Erfahrung, das ist natürlich jetzt eine Frage, da stochen wir ein bisschen im Dunkeln, weil wir nicht das Trainingsalter kennen und solche Sachen. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass das jemand ist, der schon ein paar Jahre trainiert und hat noch dazu geschrieben, seine persönliche Bestleistung ist bei den 85 Kilo, die er wiegt, sind 120 Wiederholungen One Rep. Und was würden wir maximal natural für möglich halten? Die besten Leute bei dem Körpergewicht...
Also dann hat er ja... dann
ja. Du, ja, bitte.
Hm. Also dann hat er ja im Prinzip, wenn er bei 85, 120 gedrückt hat, dann hat er ja ungefähr 1,5-faches Körpergewicht. Aber ich würde, es ist immer schwer, von der Maximalleistung auszugehen. Also klar, ich jetzt aus der reinen Powerlifting-Bubble kommend, muss immer sagen, natural ist immer doppeltes Körpergewicht möglich. Ist möglich. Ja. Ob es dir gegeben ist, I don't know. Vielleicht bist du mehr der Kreuzheber oder mehr der Kniebeuger, hast es aber vielleicht noch gar nicht herausgefunden. Also vielleicht ist die Bank einfach etwas, das du gern machst und du wahrscheinlich auch nicht schlecht bist. Aber vielleicht hast du doch auch von deinen Hebeln, von deiner Mechanik doch auch irgendwo limitierende Faktoren, die dich einfach dran hindern, bei 85 Kilo Körpergewicht 140, 150, 160 zu drücken. Also ich bin der Meinung, es ist für jeden machbar. Aber ich meine, ich habe jetzt auch leicht reden. Also ich bin jetzt auch mit um die 80 Kilo Körpergewicht gerade auch nicht im Stand, 160 plus zu drücken. Ich arbeite darauf hin. Ich sage, es ist möglich. Aber ich glaube, ein ganz cooler Wert ist dann mal, wenn du dein 1,5-faches Körpergewicht mal für 3 drücken kannst. Ich finde, das ist, denke ich mal, für jeden irgendwo machbar. Du wiegst 80 Kilo, 120 sind dein 1,5-faches Körpergewicht. Und wenn du das mal für ein Triple schaffst, dann wirst du wahrscheinlich auch die 130, 135 packen. Weil du wirst ja nicht besser, indem du immer nur dein 1RM nach oben schiebst. Also wenn dem so wäre, dann wären wir alle stärker. Dann würden wir alle 2 Wochen ein halbes Kilo oder ein Kilo mehr drücken. Und das wäre dann halt am Ende vom Jahr, wären das dann halt 30, 40, 50 Kilo. So funktioniert die Welt ja leider nicht. Aber du musst halt einfach in deinem submaximalen Bereich musst du stärker werden. Das heißt, wenn du bei 3er und 5er stärker wirst, dann wird auch deine Single 1RM-Wiederholung wird dann dadurch stärker. Und wahrscheinlich musst du halt auch ein bisschen wegkommen von diesen absoluten Zahlen. Denk nicht immer dran, wie viel bist du im Stand zu drücken. Kannst du 120 oder 125? Nee, guck einfach mal, wie oft kannst du die 100 gerade drücken. Arbeite dran, dass du mit mehreren Sätzen im Bereich von 3 bis 5 Wiederholungen anfängst, die 90, die 100, die 105 so oft wie möglich sauber zu drücken. Und das ist dann halt der Punkt. Ich sag's dann ungern, aber da kommen wir halt auch ein bisschen an Planung und Periodisierung vielleicht nicht ganz vorbei. Hm. Aber der hat auf jeden Fall noch Luft nach oben.
Da ist auf jeden Fall noch Potenzial.
Ja.
Und was du auch probieren kannst, lieber Hörer, ich weiß, wer es ist, wer es geschrieben hat, aber wollte nicht genannt werden, deswegen sage ich das jetzt so. Ja. Was du auch nochmal versuchen kannst, beispielsweise, ist mal so die Geschichte auf Wiederholungen auszumaxen, was du mit 100 Kilo schaffst. Ich hatte mal von meinem Rekordversuch berichtet, dass ich 20 Wiederholungen mit 100 in einem Stück machen wollte. Also das ist bei 14 geblieben und das ist zum Beispiel auch nochmal eine Geschichte, an die man sich mal rantasten kann, weil man da sowohl eine enorme Hypertrophie als auch einen Krafteffekt hat und das wird sich sehr, sehr positiv auch auf deine One-Rap-Leistung auswirken. Ja, wenn du da mal auch noch ein bisschen an der Basis arbeitest.
Mhm. Ja. Also ich hau jetzt mal ganz groß einen raus und sage, würde ich mir jetzt angucken, was er in den letzten 6 bis 12 Monaten trainiert hat, was und wie, würde ich wahrscheinlich anhand von der Analyse schon guten Tipp abgeben können, zum sagen, du pass auf, da musst du jetzt so und so ändern und dann sprechen wir uns im halben Jahr nochmal, wenn du die 130 dann gedrückt hast.
Ja. Also da
vielleicht.
Da denkt darf, der kann sich ja vertrauensvoll an dich wenden. Ja.
Ja, das kann man gerne machen.
Das geht ja auf jeden Fall. Oder auch an mich. Ne? Das geht an uns beide. Ja. Und dann hat einer tatsächlich eine unserer ersten gemeinsamen Folgen gehört. Und ich versuche mich schon die ganze Zeit zu erinnern, weil ich krieg's auch nicht geblättert bei den über 300 Folgen, aber es war eine der ersten. Ich meine, dass es mit dem Holger gewesen ist, kann aber auch jemand anders gewesen sein. Da hilfst du mir mal, Markus. Da haben wir schon mal besprochen und da bittet er uns jetzt darum, dass wir das nochmal erläutern, nochmal sagen, weil er das nochmal genau wissen will, was wir machen würden, wenn wir nur 25 Minuten Zeit hätten. Ah, Frank Holger. Ah, Frank Holger, ja, Frank Holger Acker war's.
War das, ich hätte gesagt, das war mit meinem Athlet, war das.
Oder war es mit meinem Athlet?
Ja, hätte ich gesagt, weil da haben
mit,
wir alle drei
Benny,
einen Tipp
abgegeben. Mit Benny, Brömme. Ah, ja, das kann auch gut sein. Dass es
wie man möglichst effizient in der Zeit irgendwas abliefern kann.
Ja.
Ja, und ich meine sogar noch zu wissen, was ich damals gesagt habe.
Dann leg mal los.
Soll ich nochmal sagen? Ja. Ja. Also wenn 25 Minuten die Netto-Trainingszeit ist, dann setze ich jetzt einfach mal voraus, wir haben jetzt keinen Kaltstart. Wir haben uns 10 Minuten lang vielleicht auch dafür noch aufgewärmt, denke ich jetzt einfach.
Aber höchstens,
okay. Das heißt, bring in dein Warm-up schon mal mindestens eine Übung rein als Warm-up, die du mehr oder weniger dann schon so als leichten Arbeitssatz am Laufen hast. Ich denke zum Beispiel an sowas wie Facepulls. Also Sachen, die schon einen guten Übertrag haben, die irgendwo wichtig sind, aber jetzt als Prime-Mover in deiner kurzen Zeit jetzt vielleicht keinen Platz mehr finden. Aber dann mach schon, anstatt dich 10 Minuten auf ein Bike zu setzen und ein bisschen Mobility-Stuff zu machen, dann machst du als Warm-up, machst du Lunges und im Supersatz Facepulls dazu. Das heißt, du hast schon einen Trainingseffekt im Aufwärmen mit sinnvollen koordinativen Übungen, die wirklich zielführend sind. Und dann hast du dich schon mal cool aufgewärmt mit zwei geilen Übungen eigentlich, die deinen Körper schon ein bisschen on fire setzen. Und dann hast du noch 25 Minuten und dann würde ich natürlich ein Ganzkörpertraining machen. Also ich würde mir für den Oberkörper zwei Übungen suchen, für den Unterkörper eine Übung, die möglichst komplex ist. Und ich würde das dann in so einer Art Giant-Set würde ich das durchperformen. Also ich würde erst die Unterkörperübung machen, dann die Oberkörperübung, die schwere und dann die Oberkörperübung, die leichtere. Sagen wir zum Beispiel, du machst eine Kniebeugebewegung, danach schaust du, dass du an einen Klimmzug rangehst und danach machst du ein bisschen was Leichteres wie Dips oder vielleicht irgendeine Kurz- oder Langhandel-Drückvariante, was auch immer. Also es muss halt natürlich ganz körperlastig werden, aber diese drei Übungen, die haben halt, die rekrutieren das größte Maß an Muskelfasern, einfach Klimmzüge und Dips sind für den Oberkörper einfach ungeschlagen. Und wenn du dann noch eine Unterkörperübung hast, vielleicht irgendwas, vielleicht auch nicht ganz so anspruchsvoll. Also ich sage jetzt mal, vielleicht lieber Safety Bar Squats machen, als jetzt eine anspruchsvolle High Bar Squat. Sowas zum Beispiel. Und da kannst du die Pausenzeiten auch ein bisschen kürzer halten, wenn du dich jetzt nicht so hart auf die Koordination fixieren musst. Und dann würde ich die in einem Dreier Supersatz würde ich die so durchorgeln und weniger mit Leistungsoutput als Marker, sondern eher mit möglichst viel Arbeit in wenig Zeit erledigen. Also so ein High-Density-Training einfach. Versuch die Pausenzeiten so kurz wie möglich zu halten. Mach nicht zu viele Wiederholungen, weil du willst dich jetzt ja nicht kardiovaskulär komplett abschießen. Also komm jetzt nicht mit 10er Wiederholung Kniebeuge und dann 10er Klimmzüge und 10er Dips. Also mach 6er Wiederholung Kniebeuge, relativ kurze Pause, rüber zu 6, 7 Wiederholung Klimmzüge mit oder ohne Gewicht. Weiß nicht, wie gut du bist. Und dann noch Dips kannst du all in gehen. Wenn Dips auf Muskelversagen trainiert werden, passiert nichts. Wenn du Klimmzüge auf Muskelversagen trainierst beim ersten Satz, dann ist der zweite eigentlich auch schon gelaufen. Da holst du dich nicht mehr so schnell. Aber das wäre jetzt so meine kurze Zusammenfassung. Nimm zwei coole Übungen zum Aufwärmen, mach die auch schnell im Wechsel und dann gehst du zu deinen drei Hauptübungen, rotier die einigermaßen durch. Dann hast du kurze Pausenzeiten und dann kriegst du auch in 25 Minuten was hin. Ja. Aber ist natürlich vom Steigerungspotenzial limitiert, weil wenn das immer dein Zeitfenster ist, dann du kriegst ja nicht immer mehr Arbeit in weniger Zeit erledigt. Also das ist ja auch nicht linear, wie das ansteigt.
Mhm. Ja, also er hat wohl tatsächlich, der Hörer, der uns hier geschrieben hat, hat wohl tatsächlich nur so ein Zeitfenster von 30 bis maximal 40 Minuten. Das könnte er auch dreimal die Woche aufmachen, weil er wohl irgendwie ein Gym in der Arbeit hat, in seinem Job hat, da kann er hin, aber es ist eben nicht so viel Zeit wegen neuer Familie, junger Familie etc. pp. Hat das alles geschrieben, so mit dreimal kann man mit dem, was du da sagst, schon eine ganze Menge erreichen. Ich persönlich würde das nochmal aufgreifen wollen, was der Markus sagt, wenn du wirklich dreimal diese 25, 30, 35 Minuten schaffst, zum Mobility Warm-up hat Markus alles gesagt, das unterschreibe ich, übernehme ich komplett. Da wäre dann die Frage, ob du den Plan nicht alternierend gestaltest, dass an einem Tag das Ganze vielleicht etwas oberkörperlastiger machst und an einem anderen Tag unterkörperlastig und dann von vorne, weil durch diesen Zwei-Tages-Rhythmus, den du dort reinbringst, hast du dann praktisch innerhalb von 14 Tagen jede dieser Trainingseinheiten dreimal trainiert. Ja, und insofern ist das wirklich eine gute Sache, da auch so ranzugehen. Und ich habe jetzt auch mal so einen Plan konzipiert für etwas mehr Zeit. Bei jemandem habe interessanterweise auch mit Facepulls angefangen, habe dann Dips reingenommen, habe an dem Tag Klimmzüge reingenommen, Beinpresse, Beinbeuger und Bizeps Curls. Waren für 35 Minuten ausgelegt, plus 5 Minuten
Warm-up.
Ja. Und den zweiten Tag habe ich gemacht Kreuzheben. Ja. Da haben wir die Variante überlassen, die geht in dem Gym. Dann haben wir Goblet Squats mit drin.
Cool.
Als schöne Beinübung. Haben dann French Press als vorgelagerte Übung am Kabel gemacht. Ja, das geht ja auch sehr gut. Und dann haben wir Bankdrücken mit reingenommen in der Schrägbank. Ich habe es ja jetzt gerade vor mir, muss man mal lesen. Dann habe ich die Überextensions mit reingenommen, weil ich den unteren Rücken absichern wollte nochmal. Ja, und Bauch. So, und das waren die beiden alternierenden Trainingspläne, die ich hatte.
Ja,
und
cool.
Das Feedback war erst in 30 Minuten durch. Ne? Gut, also Konzentration, zwei stramme Arbeitssätze und diese zwei strammen Arbeitssätze, wie der Markus gesagt hat, hier jetzt nicht mit 12 Wiederholungen. Ja, die müssen dann schon wirklich so sein, dass es dich wegbeamt. Da musst du dich wegflanken. Das muss funktionieren. Und jetzt nochmal auch, was wichtig ist, und zwar alle ermutigen, sowas zu probieren, aber du musst hier eine gewisse Basis an Kraft haben und wissen, was Intensität ist. Sonst brauchst du mit so einem 30-Minuten-Programm nicht anzufangen. Da geh lieber an Maschinen. Dann bist du besser aufgehoben. Ja? Dann bist du besser aufgehoben. Weil wenn du da wirklich nicht weißt, was du tust und nicht in der Lage bist, für dich selber zu validieren, was Intensität ist, und das ist ja nun wirklich, Intensität ist ja nun wirklich für jeden was anderes. Also ich kenne ja Leute, die denken, dass Intensität ist, 2 Stunden im Studio zu sein. Ja. deswegen immer gucken, in so einem Fall lieber nochmal bei uns fragen, und dann weicht man mal auf einen Ganzkörperplan basierend auf Geräten aus. Ja.
Ist eine coole Sache, auch gerade wenn man mal vielleicht auch im Urlaub ist oder so und sagt, hey, ich bin jetzt 2 Wochen im Urlaub, das ist Gym, das es dort gibt, das ist so mittelmäßig und ich kann jetzt auch nicht ständig vor der Familie mich verstecken und ins Gym dort gehen. Ich gehe da vielleicht in der Woche 2-3 Mal hin, vielleicht für 30, 40, 45 Minuten, und dann brauchst du so einen Plan, dass du hier einfach zackig, zielorientiert irgendwie durchkommst und hast das Wichtigste aber in kürzester Zeit erledigt, und dann kannst du daheim wieder deinen Standard fahren. Ja, also ich finde, man muss auch immer flexibel sein, wenn es um sowas geht, weil nicht jeder hat immer eine explizite Vorbereitung auf einen Wettkampf XY und muss auch wirklich immer gucken, dass alles genau spezifisch stimmt. Nein, viele Leute haben Spielraum, Lebensphasen ändern sich, Stressanforderungen ändern sich, Wochentiming ändert sich, ne? Sei einfach flexibel, weil wie oft, Olaf, du kennst das auch, ja, nur weil die erste oder zweite Trainingseinheit in der Woche nicht richtig reingepasst hat oder was auch immer, schmeißen sie alles über den Haufen.
Ja, das ist der Punkt.
Als hättest du vier Autoreifen und einer ist platt, und was machst du? Du nimmst ein Messer und stichst die anderen 3 auch noch ab, weil du ein Trottel bist. Ja. Na, du versuchst nicht mit 3 noch weiterzufahren, was eigentlich sinnvoll wäre.
Ja. Ich habe einen jungen Athleten heute da gehabt, der meinte, ja, und ob man da nicht, der ist durchaus sehr talentiert, ob wir da nicht jetzt noch 3 Wochen kommt, der nächste Zyklus, sag ich, wir müssen dich erstmal auf ein bestimmtes Niveau bringen. Und deswegen werden wir mit kleinen Anpassungen einfach mal auch in dem Zyklus für 12 Wochen mit den Übungen drin bleiben. Ja, und dann kommt dann immer das Thema Muskelgefühl und diese Geschichten, sag ich, du hast kein Muskelgefühl. Ich sag, wir wollen dir jetzt erstmal, und der trainiert sehr sauber, aber eben noch nicht schwer, wir wollen dir erstmal jetzt hier das 1x1 für deinen Körper beibringen, dass der lernt, Anpassungen vorzunehmen. Dass der in der Lage ist, überhaupt mit so einer Herausforderung zurechtzukommen. Und ich habe ja halt auch was total Unkommodes gemacht, wie man hier in Bayern sagt. Ich habe einfach einen Oberkörper-Unterkörper-Split, Markus. Ja.
Ja. Ja.
Und den zweimal mit alternierenden Plänen. Ja.
Ja,
und
cool.
Da kommt keine Langeweile auf. Und zum Beispiel machen wir in dem Plan, was ganz Gefährliches und was ganz Verrücktes. Am Beintag machen wir zum Schluss Klimmzüge.
Ja, verrückt, aber mal ein bisschen out of the box gedacht. Ja, genau. Also ich meine, wer stellt die Regeln auf? Wir stellen die Regeln auf.
Genau.
Es gibt nur Leitlinien, aber keiner stellt die Regeln auf.
Ja, und warum zum Beispiel so eine Übung zum Schluss? Zwei Dinge. Zuallererst mal, weil er es kann, ja, weil er wirklich drei saubere Sätze Klimmzüge hinbringt, weil wir eine Konzession müssen wir machen, wenn man solche Pläne trainieren. Und das heißt, ich kann nicht mit maximalen Übungen jede Muskelgruppe machen, wenn ich mit so einer Frequenz trainiere. Also muss ich einmal rübergehen und muss noch so eine Übung mit auf den Tag der Beine legen. Und es funktioniert auch. Die Griffkraft hat vielleicht bei den ADLs ein bisschen gelitten, aber die Arme sind noch frisch. Also kann er das machen. Ja, erster Punkt.
Ja.
Zweiter Punkt. Wenn ich unterkörperlastig trainiert habe, spricht für mich überhaupt nichts dagegen. Auch bitte so weit und über den Tellerrand denken, dass ich die Wirbelsäule durch so eine Übung wie Klimmzüge mal schön entlaste. Weil ich die
du nimmst es mir vorweg. Ja, ja, super.
Ja, weil ich die Ziehharmonika, die es zusammengedrückt hat beim Beugen und oder in der Beinpresse, je nach Alternierung im Plan und natürlich nochmal bei den RDLs, ja, die ziehe ich so mal schön wieder auseinander. In der Bewegung hängt er sich aus. Ne? Und obendrein tut er noch was für einen breiten Rücken. Ne? Und wir wissen ja, wie wichtig Klimmzüge sind.
Ne? Ja, absolut. Also, du witzig, dass du sagst, also es ist auch in meinem Programm hier, ist es überhaupt kein Problem. Das ist sogar, das kannst du sogar richtig gut reinprogrammieren. Du kannst an deinem schweren Beugetag, sprich nichts dagegen, dass du noch an dem Tag auch als Rückenübung schwere Klimmzüge machst. Warum spricht da nichts dagegen? Dein Rücken ist schon fertig vom Beugen oder vom Heben, vom Schweren. Aber sich an eine Stange ranhängen und noch maximal zu ziehen, mit oder ohne Gewicht, mir egal, das hält dein Unterrücken noch aus. Und der schöne Dekomprimierungseffekt, deine Wirbelsäule zieht es dadurch wieder noch ein bisschen auseinander. Du wirst wieder schneller wieder Flüssigkeit in die Bandscheiben einlagern. Das ist super. Also ja, bisschen out of the box denken und nicht immer mit das und das muss zusammen trainiert werden und das muss zusammen trainiert werden. Leute, das sind Regeln, die hat man irgendwann mal aufgestellt, aber das sind willkürliche Regeln. Also da ruhig mal ein bisschen so wie Olaf rangehen, mal ein bisschen out of the box. Und wenn's nach 2 Monaten nichts bringt oder nichts gebracht hat, ja okay, dann wechselt's halt wieder. Ne? Ist ja auch nichts Problem. Und du wirst garantiert nichts schlechter machen dadurch.
Ja, das definitiv nicht. Und schon sind wir am Ende, Markus, der Folge.
War schön.
Wir sind nicht am Ende, aber wir sind am Ende mit der Folge. Wir wollen außer es gibt mal ein Jubiläum, wollen wir immer unsere eine Stunde bis 1:15 einhalten, weil das auch das beliebteste Format ist, darf ich hier an der Stelle auch mal sagen, werden wir uns auf die Schnapszahl zubewegen. Die werden wir dieses Jahr an Weihnachten übrigens reißen. Die 333. Folge werden wir zu Merry Christmas in diesem Jahr machen.
Cooles Timing, ja.
Ja, und es hat sich eben einfach gezeigt, dass am beliebtesten ist eine Stunde bis 1:15, 1:20. Und das haben wir auch mal hinterfragt. Und das ist auch wohl noch so eine Zeit, wo man es mit einem Mal gegebenenfalls durchhören kann. Aber das ist ja nicht entscheidend. Man kann unsere Podcasts auch jederzeit auf 3-4 Mal hören. Das ist tatsächlich nicht verboten. Aber ich kann auch hier an der Stelle sagen, zur 333. Episode gibt's einen Mega-Knaller. Das kündige ich heute schon mal an. Also ihr wisst ja, wir haben noch 9 Wochen bis dahin. 9 Wochen noch, wenn ihr die Folge hört. Da ist noch 9 Mal und da gibt's einen Mega-Knaller. Das wird, denke ich, für sehr, sehr viel Gesprächsstoff sorgen.
Jetzt sind alle aufgepeitscht.
Ja, und ich bin deswegen gespannt, was ihr dann zu der 333. Folge sagt auch. Zu dem, was da verkündet wird. Und jetzt sind wir hier am Punkt angelangt. Leute, wenn ihr ein Buch gewinnen wollt, Markus und ich, wir verlosen 3x WHP-System. Wendet euch entweder mit der Beantwortung dieser Frage an Markus Beuter selber, folgt ihm bei Instagram, Grundvoraussetzung dafür, oder eben auch an mich, aber trotzdem immer Markus folgen und die Beantwortung der Frage entweder an Markus oder an mich, ganz simpel. Markus, dein Instagram-Account, Markus Beuter, wie man schreibt, wie man spricht, wie man es kennt. oder olafmann.sty könnt ihr euch wenden und könnt uns das schreiben. Und jetzt komme ich zu der Frage, wie viel hat Markus bei seinem Wettkampf Gesamtergebnis erzielt, als er bei dem beim Powerlifting-Wettkampf, beim Dominating Barbell gewesen ist. Wie viel hat Markus im Gesamtergebnis Dreikampf erzielt? Ja, wenn ihr gut zugehört habt, könnt ihr die Frage beantworten. Unter dem Ausschluss des Rechtsweges verlost Markus 3 Bücher. Bitte entweder die Antwort direkt an Markus Beuter oder an mich. Und Grundvoraussetzung ist, ihr folgt ihm auch. Und das kann man ja nachvollziehen, wenn ihr dann schreibt. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Beantwortung. Markus, ich sage dir ganz herzlichen Dank. Es war wie immer ein launiges Gespräch. Es ist schön, dich in meiner Ecke zu wissen. Darüber freue ich mich sehr. Und wünsche dir einen schönen Abend und vielen, vielen Dank für den tollen Content heute.
Vielen Dank zurück, liebe Grüße an alle.
Ja, und wenn euch die Episode gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr uns noch nicht folgt, tut das gefälligst bald, aber das macht ihr ja ohnehin schon. Und Fragen auch weiterhin für den exklusiven Q&A-Pool mit Markus gehen an olafmann.sty, an Markus selber auch, das könnt ihr machen, aber ich sammle sie sehr gerne. personal-trainer@gmx.eu ist die E-Mail oder 01737739230 über WhatsApp könnt ihr Voice dalassen oder auch geschriebene Nachrichten. Ich freue mich darauf. Und wenn ihr das Stronger Than You Team unterstützen wollt, schaut in unsere Episodenbeschreibung in den Linktree. Der exklusive Zugang zu HBN Supplements. Hier könnt ihr 15% sparen und uns unterstützen. Prep My Meal könnt ihr anständig sparen und was Leckeres essen, was ihr nicht selber kochen müsst, aber absolut diättauglich ist. Hierüber berichte ich in einer der nächsten Episode, wie habe ich mit Prep My Meal meine Diät gestaltet. Und den anderen Partner, den checkt ihr auch mal aus, Glucogym, da holt ihr euch auch 10% auf die geilen Shaker. Ich sage danke und bis bald. Euer Olaf, bleibt gesund.